Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Heute haben wir das Thema russische Bots und Desinformation durch den Kreml im deutschen Wahlkampf. Und das wird, wie soll es auch anders sein, eine sehr, sehr spannende Folge. Aber bevor wir uns wirklich den harten Bandagen widmen, würde mich einmal interessieren, wie deine Woche war.
Also das wird wirklich eine interessante Folge, weil eigentlich ist der Podcast wie so ein Agenten-Thriller. Also als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich gedacht so, what, ich bin hier voll in James Bond irgendwie drin. Also wirklich heftig, was da alles läuft. Und ich glaube, das haben die wenigsten so vor Augen. Und deshalb ist das ganz gut, dass wir dieses Thema heute mal aufgreifen. Zuerst habe ich gedacht so, oh, vielleicht auch ein bisschen langweilig. Aber ich glaube, wir bringen da ordentlich Pfeffer gleich rein.
Ich glaube auch.
Und weil es ja um russische Desinformation vor allen Dingen auch bei uns im Wahlkampf geht, ging es in meiner Woche ja auch wieder um das Thema Wahlkampf. Natürlich, also bis zum 23.02. dreht sich irgendwie alles um Wahlkampf. Die Woche im Bundestag halt auch noch sehr nach in meinen Gesprächen überall. Auch unser Podcast halt viel nach. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, mehr als sonst dazu. Und die meisten waren wirklich durchweg positiv. Also was für eine differenzierte Betrachtung wir an den Tag gelegt haben, wie sachlich wir mit den ganzen unterschiedlichen Argumenten und auch Emotionen umgegangen sind. Also das hat mich wirklich sehr gefreut und auch bei uns im Kreisverband hat es ja starke Diskussionen gegeben zu dem Verhalten der CDU bezüglich Mitstimmen der AfD zu einem Antrag und so weiter. Daraus folgt ja noch, dass wir uns als Kreisverband auch treffen.
Ja, genau.
Schön. Und einfach mal darüber reden, also so von Person zu Person in live, weil ich glaube, das ist auch immer besser, als wenn man das über irgendwelche Chatgruppen oder so macht. Da kann man das gar nicht, glaube ich, in Gänze klären.
Ja, das stimmt.
Und das war auf jeden Fall wieder eine sehr ereignisreiche Woche, was das angeht, weil so viel noch nachhalt. Ich war kommunalpolitisch viel unterwegs und habe ein Startup bei uns hier in der Region besucht. Und zwar sind das die Edelpilze vom Krafthof in Neuharlingersiel. Total toll. Super Typ, der Eggy, der das macht, Landwirt. Und kann ich jedem nur empfehlen, da mal hinzufahren. Die haben auch einen Hofladen. Kann man sich wirklich sehr, sehr leckere Sachen einkaufen. Ich habe mich sehr doll in die vegetarische Currywurst verliebt.
Ich habe es just auf Instagram gesehen und gedacht, cool. Also wirklich faszinierend, ne?
Ja, wir haben tolle Menschen und auch Unternehmen in der Region und da macht es immer unglaublich viel Spaß, die auch zu besuchen und dann auch zu unterstützen, ne?
Mhm, ja.
Was war bei dir los? Was hast du gemacht?
Apropos tolle Menschen, wir haben ja unseren ersten Kneipentalk live gestellt und da gab es auch eine Menge Feedback und sehr tolle Klickzahlen. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Also wir sind jetzt ja auf YouTube vertreten und man sieht unsere Snippets vielleicht. Snippets sind kleine Auszüge aus unserem aus Videos oder aus unserem Podcast. Die sieht man auf TikTok und die Reichweite unseres Podcasts ist wirklich explodiert. Jetzt ein bisschen übertrieben, aber sie steigt und steigt und das hatte zur Folge, dass wir in der letzten Woche tatsächlich auf Platz 87 der Politikcharts waren.
Ja, voll das, cool, oder?
Und das macht mich schon richtig stolz, weil man das Politikgenre ist deshalb hart umkämpft. Also auf dem ersten Platz ist Lage der Nation. Nee, Lanz und Precht, dann kommt Lage der Nation. Dann hat man sowas wie das Morning Briefing vom Handelsblatt. Übrigens, wer es noch nicht kennt, ich glaube, es sind 8 Minuten jeden Morgen, kann man sich sehr gut anhören. Und da kommen halt sehr, sehr viele Dokus von den Öffentlich-Rechtlichen. Das heißt, das Politikfeld ist ein sehr, sehr hart umkämpftes Feld. Und dass wir da einmal reinschnuppern durften, das fand ich schon ziemlich cool. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und auch ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen. Und das Feedback, was mich am meisten gefreut hat, ist, dass wir das sehr differenziert besprochen haben und wenig emotional. Und obwohl es ja ein sehr, sehr emotionales Thema ist, ich finde, es ist irgendwie das tollste Kompliment, was man bekommen kann, weil ja genau das der Punkt war, den wir in der Politik kritisiert haben. Nämlich, dass sie sich alle in die Köpfe kriegen und dass sie dann wild werden. Und wenn wir dann gesagt bekommen, okay, recht nüchtern, fand ich schon schön. Und da kannte ich den Titel diesen Podcast noch nichts, aber ich habe unfreiwillig praktisch einen Selbsttest gemacht zum Thema russische Propaganda auf TikTok. Und zwar hatten wir ein Snippet, wo ich darüber gesprochen hatte, dass ich Tränen in den Augen hatte bei der Sendung von Markus Lanz mit dem Vater, der seine Tochter verloren hat. Und das war irgendwie ein 20-sekündigen Snippet. und ich habe den Hashtag AfD verwendet. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie dieses Video an Reichweite bekommen hat und wie das AfD-Menschen und wahrscheinlich auch Bots gepostet. Und da habe ich erstmal gegoogelt, wie ich letztendlich diese Funktion einstelle, also die Filterfunktion, dass ich blaue Herzen ausfilter. Und mir ging's, ich habe dir auch noch geschrieben, mir ging's wirklich schlecht. Und das Lustige war, dass ich ja in dem Podcast gesagt habe, dass wir uns nicht von der AfD den Weg vorgeben lassen dürfen. Und ich war zwischendurch am Überlegen, weil dieses Content-Stück, was ja aus dem Zusammenhang gerissen war, aber wozu ich nach wie vor stehe, das haben so viele AfD-Leute geteilt, auch bei sich im Profil, dass ich da wirklich Bauchschmerzen hatte, das stehen zu lassen. Und ich war kurz davor, nur weil es AfD-Menschen teilen, aus dem Netz zu nehmen. Und ich habe es deshalb nicht gemacht, weil ich mir denn die Profile angeguckt habe und gesehen habe, dass bei ein oder zwei Profilen war auch was von Lanz und Precht und habe gedacht, okay, die würde ich jetzt am wenigsten rechts einschätzen. Und dann habe ich gesagt, okay, guckst dir das Ganze mal an. Und dann habe ich bei uns in der Story noch ein No-AfD-Hashtag gesetzt und dann ging es langsam. Ja, aber wenn ihr mal vorbeischauen wollt auf unserem TikTok-Kanal, die haben in der Regel so 400-500 Views und das hat tatsächlich 500 Views, hunderte ausgeblendete Kommentare und nur ganz wenig Kommentare, die wir zugelassen haben.
Ja, aber das ist schon faszinierend, wie das einen dann selber betrifft, ne? Also, weil man dann ja feststellt, so uiuiui, jetzt habe ich hier einen Post rausgebracht, jetzt habe ich ein Video rausgebracht und irgendwie stürzt sich die AfD-Meute drauf, ne? Und dass man dann sagt, okay, dann ziehe ich lieber selber wieder zurück.
Genau.
Das ist ja eigentlich genau das Falsche. Und weil wir noch gesagt haben, die AfD treibt uns auch mit den Themen, mit Inhalten und auch wie wir sind vor uns her, das war ja dann fast ein Paradebeispiel dafür, ne?
Ja. Ich bin auch nie vom Handy weggekommen, weil ich die ganze Zeit geguckt habe. Also ich habe ja immer den Anspruch, die Dinge auch zu kommentieren, habe auch die ein oder andere mehr oder weniger sinnvolle Diskussion geführt mit den typischen Inhalten und Verschwörungsdingern. Aber ich wollte halt antworten, weil es mir halt auch wichtig ist, dass die Leute das sehen und dass man da halt eine Diskussion hat. Und das Spannende an der Sache war, dass wir ja das gleiche Video auf Instagram gepostet haben. Da kam davon nichts. Also als wenn das wirklich unterschiedliche Welten sind. Und auf YouTube in den Shorts, das sind diese kleinen Snippets, da kam auch nichts. Also
ich glaube, die AfD hat sich wirklich sehr stark auf TikTok fokussiert und ist aus den anderen Netzwerken, ich will jetzt nicht sagen rausgegangen, aber da sind die nicht mehr so aktiv, weil sie für sich entdeckt haben, dass mit TikTok funktioniert. Und da erreichen wir die Leute, weil ich das auch mitbekomme, wenn ich mich mit einigen Menschen unterhalte, auch mit Besuchergruppen im Landtag, wo man dann mal fragt, Mensch, wo bekommt ihr denn eure Informationen her? Ne? Lest ihr Tageszeitung oder so? Da sind auch immer noch einige dabei, aber halt auch viele, die sagen, oh, ich gucke Nachrichten, das finde ich auch noch ganz gut. Mhm. Und dann so, ja, nee, bei Social Media und bei TikTok und dann scrollt man da durch und dann sieht man ja alles, was so los ist, wo ich dann denke so, uiuiui.
Ja.
Das ist ja auch nicht immer alles dann, glaube ich, so neutral, wie Nachrichten eigentlich sein sollten.
Ja. Und ich lese gerade das Buch Putins Angriff auf Deutschland, Desinformation, Propaganda und Cyberattacken, beziehungsweise ich höre es. Und das ist halt super interessant und passt auch zum Thema. Das ist von Autoren André Freitag von Loringhofen und Leon Ehrenhorst. Und einer der beiden ist, ich weiß jetzt nicht genau wer, aber ist Vizepräsident des BND und NATO-Geheimdienstkoordinator. Und ich habe mich vorher schon für recht gut informiert gehalten, was das Thema Fake News und so weiter angeht. Aber das bringt die Sache nochmal einfach auf ein ganz, ganz anderes Level. Und deswegen ist mein Fazit schon vorweg, und ich werde es noch zwei oder dreimal sagen, weil es einfach so wichtig ist, dass man einfach nur in Anführungszeichen, dass die beste Waffe dagegen einfach ist, Medienkompetenz herzustellen und Dinge zu hinterfragen. Und ich habe vorher schon immer gesagt, wenn Leute gesagt haben, ich kehre X den Rücken, vor allen Dingen Journalisten und Journalistinnen, tut es nicht. Das ist euer Job. Wir müssen uns da breit machen, weil sonst verlieren wir diese Netzwerke. Und nach dieser Recherche und nachdem ich das Buch ungefähr dreiviertel durch habe, würde ich da nochmal zwei dicke Striche drunter machen, weil das ist wirklich ungeheuerlich, was da passiert.
Aber eigentlich ist es doch ganz gut, wenn du jetzt nach 10 Minuten schon ein erstes Fazit ziehst, weil wir ja auch mitbekommen haben, dass Hörerinnen und Hörer von dem Podcast vielleicht manchmal nicht bis ganz zu Ende hören. Genau. Und vor allen Dingen auch die, die sich das bei YouTube anguckt. Insofern, wenn wir nach 10 Minuten schon mal das erste Fazit haben, dann ist das ja vielleicht gar nicht so schlecht. Aber, liebe Leute, hört einfach noch ein bisschen weiter zu. Also wie gesagt, ich fühlte mich wie in einem Agenten-Thriller, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, weil es geht ja um diese russischen Bots, also um die, naja, nennen wir sie mal kleinen elektronischen Helferlein im negativen Sinne, die im Internet uns in eine Richtung treiben sollen, was Gedanken angeht. Und wir reden aber auch um Desinformation, das heißt, wir sehen Fake News, wir sehen Falschmeldungen und wir sollen etwas glauben, was anders ist. Und da fällt mir ganz spontan so ein Sabotageakt ein gegen die Grünen, der jetzt diese Aktion war jetzt vor ein paar Tagen, und zwar ist in mehreren Bundesländern, in Brandenburg, Baden-Württemberg und noch ein drittes, sind über 270 Autos beschädigt worden. Und zwar waren da Täter unterwegs und haben die Auspuffrohre von Autos mit Bauschaum verstopft. Habe ich noch gedacht, was ist das denn für eine komische Nachricht? Und diese Täter, die haben da einen Aufkleber an den Autos hinterlassen. Und auf diesen Aufklebern war ein lächelnder Robert Habeck abgedruckt und dann stand da drauf, sei grüner. Und dann hat man suggerieren wollen, dass das irgendwelche Klimaaktivisten sind, die diese Autos da beschädigen, ne, und eben nicht mehr benutzbar machen. Und du solltest glauben, okay, Robert Habeck und die Grünen wollen jetzt alle Autos verbieten, alle Verbrenner verbieten und deshalb machen wir jetzt die Autos untauglich mit Bauschaum in den Auspuffrohren. Und der Spiegel hat das aufgedeckt, dass das eine russische Kampagne ist. Das ist doch wohl mal heftig, oder?
Das ist der Hammer. Und die Bild ist natürlich direkt drauf eingesprungen, hat geschrieben, Klimaradikale attackieren Autos. Also es hat direkt gezündet, tatsächlich. Und da sieht man mal, wie wenig Einsatz man nur geben muss. Die haben im Schnitt 100 Euro pro attackiertes Auto bekommen, mussten halt ein Bild machen von dem Auspuff und das rüberschicken über den Messenger-Dienst Fiber, so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Und das ist eine neue, also einfach eine ganz neue Art, ne? Also das machen kann ich Geheimdienste. Das sind quasi die Subunternehmer der Geheimdienste, wenn man so möchte.
Der russischen Geheimdienste.
Der russischen Geheimdienste. Und da kommt man einfach nicht ran, ne? Und wie schnell das einfach geht und wie viele Medien denn aufeinander aufsatteln, sich gegenseitig zitieren, das ist wirklich erschreckend. Und wie tief das tatsächlich auch schon in unserem Alltag verwurzelt ist. Also da gibt es so viele Mechanismen. Ich will da gleich nicht zu sehr auf das Buch eingehen, aber ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Ich würde das in unserem Beitrag mal verlinken. Kriegen wir kein Geld für oder irgendwas. Das ist einfach nur eine Empfehlung. Gibt es auch als Hörbuch, weil es einfach unfassbar interessant ist und halt auch mein Verständnis für soziale Medien nochmal so ein bisschen verändert hat tatsächlich.
Also was auch richtig gut ist, verlinken wir auch nochmal, um sich da ich glaube, ein bisschen tiefer auch nochmal einzuarbeiten. Das ist eine Reportage im Ersten und zwar heißt die Putins Bären. Da geht es um die gefährlichsten Hacker der Welt. Und ich habe erst irgendwie auch gedacht, wieso denn Bären? Na gut, in Russland laufen wahrscheinlich irgendwie ein paar so durch die sibirischen Wälder oder sowas. Ich habe das irgendwie überhaupt nicht geschnallt, bis ich mich dann so ein bisschen tiefer damit auseinandergesetzt habe und mir den Film auch angeguckt habe. Wirklich auch sehr, sehr erschreckend. Und zwar geht es da um die sogenannten Fancy Beers und die Cozy Beers. Und Fancy Beers, das ist eine Gruppe von Hackern. Also die werden ansonsten auch als Gruppe APT-28 bezeichnet. Das ist wird vom russischen Geheimdienst GRU gesteuert. Und ATP bedeutet Advanced Persistent Threat, also fortgeschrittene andauernde Bedrohung. Ich finde das schon ziemlich gruselig. Also und ich weiß auch nicht, in Net nennen sie sich halt Fancy Beer. Das hört sich irgendwie erstmal so an, passiert ja nicht viel. Und das ist so eine Gruppe von Hackern, die ganze Zeit permanent Cyberangriffe fahren. Also sowas wie, wir schicken mal irgendwie ganz viele E-Mails raus und dann werden irgendwelche Serveralarm gelegt. Das ist das eine. Yeah. Aber wirklich auch Falschmeldungen über Facebook, über X, über Instagram, überall. werden Desinformationen von denen verbreitet. Und es gibt eben nicht nur diese Gruppe Fancy Beers, sondern es gibt auch noch die Cozy Beers. Mhm. Und das ist auch eine russische Hackergruppe und die heißt APT29. Also man merkt schon APT28, APT29. Wahrscheinlich gibt es auch noch eine APT30 und die hat auch noch irgendeinen Bärennamen. Ich habe erst gedacht, es hört sich ein bisschen an wie keine Ahnung, die Bären und die Zebra-Gruppe im Kindergarten. Also wirklich ein,
ja, nur, wirklich dass die ein bisschen komisch, invasiver sind tatsächlich.
So, also wirklich heftig. Und diese Cozy Beers, die haben wohl auch die CDU seinerzeit mal ausspioniert gehabt. Also ne, und haben sich ja auch bei der Bundesregierung reingehackt und so weiter und so fort. Also das ist schon krass. Und diese Fancy Beers, die waren auch verantwortlich für die Cyberangriffe auf die SPD 2023. Da haben sie ja viele E-Mail-Konten von der SPD-Parteizentrale gehackt. Also das ist wirklich krass. Ich glaube, das verinnerlicht man gar nicht so, wenn man mal zwischendurch Nachrichten hört. Also ich sage jetzt mal Normalbürger, der vielleicht so durchschnittlich auch politisch interessiert ist, dass man das so mitbekommt.
Ja.
Aber deshalb empfehle ich umso sehr, schaut euch diese Reportage an, Putins Bären auf dem Ersten in der Mediathek. Wirklich richtig spannend und also man fühlt sich wirklich wie in einem Agenten-Thriller oder bei James Bond.
Ja, es ist einfach wichtig, einfach alles zu hinterfragen, was irgendwie aus dem Netz kommt. Ne? Also bei uns ist es ja auch so, wir recherchieren ja recht gründlich, aber trotzdem würde ich dazu aufrufen, nichts einfach weiter zu plappern, sondern immer eben einmal einen Doppelcheck zu machen. Wir versuchen ja immer die Quellen zu nennen. Und das ist wirklich erschreckend, gerade diese ein Mittel ist, dass man, wenn man auf Social Media irgendwelche Nachrichtenbeiträge hat, dass davon praktisch Dubletten angelegt werden. Also das wäre dann zum Beispiel spiegel.nachtexpress.de gibt es jetzt nicht, ist halt nur ein Beispiel. Und die Seiten werden halt genauso aufgebaut wie die ursprünglichen authentischen Webseiten. Da stehen halt aber pro-russische Informationen drin. Das heißt, das sieht man gar nicht. Das sieht genau gleich aus. Das sind wie diese Spam-E-Mails, die man bekommt.
Von seiner eigenen Bank oder so, wo man genau, dann die PIN eintragen soll.
Ja, und es ist ja leider immer noch so, dass man, also es gibt ja einmal die E-Mail-Adresse und es gibt ja den Namen und die Bezeichnung. Das heißt, die E-Mail-Klienten, also die Programme, geben eigentlich immer den Namen an. Also du könntest dir jetzt xyz@googlemail.com einrichten und der Name könnte Politik aufs Ohr sein, als Beispiel. Und das habe ich damals auch mit Kunden und Kundinnen erlebt, dass das halt wirklich zu schweren Verunsichern bekommen ist, dass diese Hosting-Anbieter wie Strato und Ionos haben das ganz häufig gemacht. Und es gibt 2024 gab es über 100 dieser Fake-Seiten im Internet. Also die wirklich täuschend ähnlich aussehen und wo halt wirklich Inhalte in den sozialen Medien publiziert wurden, nur mit dem Ziel, dass man da auf die Webseite geht und sich das anschaut.
Jetzt ist ja natürlich nochmal die Frage, warum machen die das eigentlich? Also warum gibt es diese ganzen russischen Hacker, warum gibt es diese russischen Bots? Also da ist ja ein Plan dahinter. Und ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und die russische Regierung hat seit 2014, also das ist schon echt eine Zeit her, haben die sich überlegt strategisch, wie können wir denn Europa schwächen? Und Europa schwächen können wir, indem wir immer irgendwie Unsicherheit streuen, indem wir Unwahrheiten reinwerfen. Und dann hat sich da wohl irgend so eine Strategiegruppe im Kreml mal Europa angeguckt, hat sich überlegt, Mensch, wie kann man das am besten machen und in welchem Land? Und dann hat man gesagt, Deutschland. Da können wir das machen. Das scheint, keine Ahnung, eine schwache Gesellschaft zu sein, was das angeht. Also diese Fake-News-Kampagnen treffen da wohl auf fruchtbaren Boden. Und ich glaube, man kann zu dem Schluss kommen, dass es auf jeden Fall immer mal wieder funktioniert, weil die Idee ist ja, dass man für Unsicherheit sorgt, dass man pro-russisch agiert mit diesen ganzen Desinformationen, mit den Hackerangriffen und dass man dann die Russland-Freunde unterstützt. Und das sind ja bei uns, ist das nun mal die AfD und die ist seit 2014 auch immer stärker geworden in Deutschland. Das kann man, glaube ich, schon mal gut sehen. Und es gibt ja auch diese Cyberattacken, die von Russland ausgeführt werden. Und im Übrigen nicht nur gegen die Politik, sondern auch gegen Unternehmen. Und auch da sind wir ja nicht so gut aufgestellt. Ne? Mhm. So Thema Cybersicherheit können wir gleich sonst auch nochmal zu sprechen.
Ja.
Da geht es dann wirklich gegen Energieversorger, gegen IT-Unternehmen, Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtunternehmen und all diese ganzen sensiblen Bereiche, wo man sich dann als Russland reinhackt und dann auch so eine Art ja schon hybride Angriffe, fast schon hybride Kriegsführung macht. Also das eine ist das, was gerade in Russland passiert, so wirklich an der Front, auf dem Feld mit Waffen, und das andere ist, was im Internet passiert. Ne? Ich finde das schon sehr erschreckend.
Das ist wirklich sehr erschreckend, und die digitale Variante ist ja deutlich effektiver. Ne? Also man muss ja gar nicht zerbomben, wenn du halt so, also wenn du halt einen Staat so infiltrieren kannst. Es gab 2023 gab es in Deutschland über 750.000 Fake-Accounts, die als pro-russische Propagandakanäle identifiziert wurden. Das muss man, also diese Menge muss man sich mal vorstellen. Auf Twitter bzw. X gab es 35.000 Social Bots.
Also was, das ist was, echt viel.
Was das für eine Menge ist. Ne? Und dann gibt es tatsächlich ja auch noch die Menschen, die das machen, also die in Russland morgens zur Arbeit gehen, so wie das normale Menschen in Anführungszeichen machen, und die wirklich dafür bezahlt werden, die 600 bis 900 € bekommen, um permanent Kommentare zu schreiben, um Hashtags zu filtern, so wie das bei uns in dem wahrscheinlich auch passiert ist, und da schnell darauf zu reagieren, um diesen Beitrag schnell in eine gewisse Linie zu schieben. Und sonst hätten wir ja zum Beispiel auch nie 5000 Views bekommen mit unserer Accountgröße, ne? Also es ist halt wirklich faszinierend, wie schnell man das beeinflussen kann.
Das, was ich interessant finde, ist, dass ja wirklich viele Menschen und auch viele Institutionen sich das anschauen, was da aus Russland und in Russland passiert. Also so zum Beispiel Korrektiv oder auch Recherchen von NewsGuard, die haben ja auch schon aufgezeigt, dass über 100 von Russland unterstützte Webseiten ihren Dienst tun, sage ich jetzt mal, und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, und da ist sie wieder, die KI, wo wir sagen, sie ist positiv, in dem Fall ist sie es halt nicht, weil die mit Hilfe von KI natürlich falsche Informationen verbreiten, um zum Beispiel jetzt die Bundestagswahl am 23.02.25 irgendwie zu beeinflussen, aber ja auch schon vorher in den USA zum Beispiel die Präsidentschaftswahlen. Also das ist schon heftig, was da läuft, auch so im Hintergrund, wo man so denkt, na, passiert nichts, und da sind so 2, 3 Spinner, die schreiben mal so ein bisschen was, hier so Russland ist gut und alles toll, was dort passiert. Nee, das ist wirklich eine groß angelegte Kampagne mit Strategie dahinter.
Ja.
Und das Faszinierende ist ja, und das hat mich nochmal wirklich nachdenklich gemacht, dass diese Strategie, diese Kampagne, die musst du ja auch erstmal entdecken, die musst du filtern.
Ja.
Also als Staat, ne, als Institution, das Bundesinnenministerium ist da ja auch sehr stark engagiert, aber vor allem auch, und das finde ich toll, WDR und NDR, also öffentlich-rechtliche Medien, und daran sieht man mal wieder, wie wichtig die sind, weil die sind neutral und die arbeiten auf, die entdecken, die haben auch ihre Investigativabteilung, die genau dafür ja da sind, und das finde ich super, und genau das gehört es ja auch weiter zu unterstützen.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil die schiere Anzahl, die ist halt wirklich fast nicht zu bewältigen. Und das waren diese 100 Webseiten, die du gerade genannt hast, das waren diese Spiegelseiten letztendlich, also nicht Spiegel wie der Spiegel, sondern die Seiten, die dann quasi einmal 1:1 dupliziert werden. Und die nutzen es halt deshalb, weil die Leute so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne haben. Also man scrollt weg, entweder hoch oder zur Seite. Und das geht so schnell, dass man gar nicht verarbeitet, ob es stimmt oder nicht. Das ist sehr Marketing, da spreche ich ja öfter drüber. Wenn man immer wieder eine bestimmte Botschaft hört, die muss man gar nicht aktiv durchlesen, die muss man nur eben mit einem Auge wahrnehmen, und da muss man auch gar nicht drüber nachdenken. Das verfestigt sich. Und das
ist halt, das ist so steter Tropfen hüllt den Stein, ne, an der Stelle.
Genau, und das ist halt das Gefährliche. Es war 2024. Das ZDF hat es erhoben, haben in 1,2 Millionen Social Media Posts hat die AfD hat es wurden hohe Bot-Aktivitäten festgestellt zugunsten von AfD und BSW. Das heißt, es sind genau diese beiden pro-russischen Parteien, die daran partizipieren.
Ja, das ist das Verrückte. Früher hast du irgendwie Parteispenden gehabt, ne? Mhm. Also wirklich so Geld auf dem Konto und dann hat man gesehen, aha, okay, über Umwege kommt das von da zur AfD oder auch zum BSW, ja, weil die unterstützen ja quasi pro-russische Inhalte. Und jetzt passiert das aber so hintenrum, ohne dass das irgendwie so die breite Öffentlichkeit mitbekommt. Das finde ich viel gefährlicher. Mhm. Und das noch viel gefährlichere ist ja, was gepostet wird, was verbreitet wird. Das sind ja wirklich gefälschte Videos und gefälschte Zitate von Politikerinnen und Politikern, um die zu beschädigen, zu diffamieren und damit natürlich auch eine öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Ja.
Also es wird ja ständig behauptet, die Grünen hätten dies oder jenes gesagt, was dann gar nicht stimmt, sondern das ist erstmal draußen.
Mhm.
Und, keine Ahnung, zum Beispiel so, wir verbieten jetzt Haustiere, das Ding hatten wir schon mal,
mhm,
sind wir auch an den Wahlkampfständen dann angesprochen worden, wo es natürlich heißt, nee, auf gar keinen Fall, aber das geht dann raus, das ist dann so ein Tweet, so ein Post und dann ist der Schaden erstmal angerichtet und wir müssen dann in mühsamer Kleinarbeit das irgendwie wieder aufarbeiten, haben ja diese ganze Maschinerie dahinter so gar nicht zur Verfügung. Und das ist echt so ein bisschen David gegen Goliath, ne?
Ja.
Und da ist dann halt die Frage, wie fair ist noch Wahlkampf? Also kann man da wirklich von einem gleichmäßigen, gleichberechtigten, fairen Wahlkampf überhaupt noch sprechen?
Mhm. Es wird halt, glaube ich, immer wichtiger, dass man sich unabhängig informiert und dass man die Sachen halt auch einfach hinterfragt, die reinkommen.
Aber wenn du gefälschte Videos hast, dann musst du die ja erstmal erkennen, dass sie gefälscht sind.
Mhm.
Das ist ja das Schlimme, aber da haben wir ja dich als Profi, der ja auch schon mal gesagt hat, hier, wenn ihr zum Beispiel Fotos habt oder Bilder, auch bei X oder Twitter und wo auch immer, man kann erkennen, ob Bilder von einer KI produziert worden sind.
Ja, aber es wird halt immer schwieriger und deswegen nochmal jetzt in der Mitte auch des Podcasts das Thema Medienkompetenz, ne? Weil es halt einfach so wichtig ist, gerade auch Kinder da frühzeitig ranzuführen, was wahrscheinlich ist und was nicht, weil es wird nicht mal mehr ein Jahr dauern, dann sind die Videos einfach so gut, dass man es nicht mehr merkt. Es gibt Tools, die sind allen zugänglich und weil es so viele gibt, sind die halt so günstig für 9,95 € im Monat. Da lädst du 5 Bilder von dir hoch und kannst Bilder in allen möglichen Situationen erstellen. Und man sieht das mal, dass irgendwie ist der Wangenknochen ein bisschen dicker oder dann hast du mal einen Laptop vor dir stehen, der irgendwie ein Mix aus Microsoft und Apple ist. Aber dafür sind diese Tools ja gar nicht gemacht. Die sind ja für die schnelle Betrachtung gemacht und da funktionieren sie auf jeden Fall. Das heißt, das in Frage stellen, kann das wirklich so sein? Ist das so? Und sich wirklich in unabhängigen Medien zu informieren, das wird immer wichtiger. Für uns ist ja das Problem, ich hatte das schon recht häufig am Wahlkampfstand, wie du es auch gerade gesagt hast, dann kommt irgendjemand her und knallt hier eine Sache an Latz. So. Und dann sage ich, tut mir leid. Kann ich nicht zu sagen, weiß ich nicht. Habe ich gesagt, hast du das denn irgendwo? Kannst du mir das zeigen? Nee, habe ich irgendwo gelesen. So, und dann ist die nächste Frage natürlich, wo? Ja, weiß ich nicht mehr. So. Aber es hat sich ja so verfestigt, dass diese Person mich als fremde Person angesprochen hat und gesagt, hier, wusstest du übrigens schon, Robert Habeck, der und der. Und das ist einfach ich bin ja ein Social Media Fan, bin auch ein riesen KI-Fan und Internet finde ich sowieso gut, aber das macht mir schon Angst.
Aber das ist ja auch genau das, womit die AfD selber arbeitet. Also ihre Kandidatinnen und Kandidaten, wenn du dir jetzt Talkshows anguckst, jetzt zur Bundestagswahl und dann sitzt da eine Alice Weidel, dann sitzt da ein Tino Chrupalla, eine Beatrix von Storch, dann haben die Aussagen, die quasi durchaus der Wahrheit entsprechen, aber aus ihrer Brille geguckt, dann haben die aber auch Aussagen, die einfach schlichtweg nicht stimmen. Aber so schnell, wie das dann erzählt wird, geplappert wird, kannst du das ja selber für dich nicht überprüfen und es ist dann erstmal raus. Und das Problem bei den Öffentlich-Rechtlichen ist ja, dass dann heißt, ja, okay, das liefern wir im Faktencheck nach, ob das denn eigentlich alles so stimmt oder nicht. Aber das Problem ist, es ist dann gesagt.
Ja.
Es hat sich schon ein bisschen eingeimpft, ne, ist schon durchgerutscht ins Gehirn von den Menschen, die sich das angeschaut haben. Und dann gehst du vielleicht aus so einer Sendung auch raus und sagst dir so, guck mal, das hat die Alice Weidel so gesagt, ja, da muss das wohl so sein, ne? Also das ist ja irre, dass da jetzt ein ganzer Wald abgeholzt werden soll wegen 2 Windkraftanlagen zum Beispiel, ne? Dieses Ding mit dem Märchenwald in Hessen.
Ja.
völlig aus dem Zusammenhang gerissen, überhaupt nicht korrekt. Also man kann sich grundsätzlich darüber streiten, ob Windkraft im Wald eine gute und sinnige Idee ist. Das ist das eine, aber das ist ja gar nicht das, worum es Alice Weidel geht, sondern sie will ja einfach nur Stimmung machen. Mhm. Und suggeriert, da wird auf einmal eine ganze Waldfläche abgerissen, was ja nicht stimmt. Das sind ja nur irgendwie 0,1% der Gesamtfläche, also wirklich sehr, sehr wenig. Das kann man auch alles nachlesen. Und das ist genau das Problem, dass sie das raushaut und es gibt keine verlässlichen Quellen von ihr dazu, sondern sie bedient sich einfach nur dieser Stimmungsmache. Und das fällt dann eben auf diesen schon vorbereiteten Boden.
Ja, das ist auch eine Entwicklung des Kreml, das ist 60-40%. 60-40, ja, sag schnell. Also das 60-40 Verhältnis.
Anteil? Ja.
Anteil, genau, dass man es halt so macht. Also man schwiegt eine Lüge, beziehungsweise eine Aussage mit 40% Lüge, so wie sie es auch gemacht hat. Das heißt, man nimmt erstmal etwas, was grundsätzlich stimmt, was man vielleicht auch nachlesen kann, wo halt auch Dinge grundsätzlich plausibel sind, und man streut dann 40% Lüge ein. Das verfängt halt viel, viel besser. Und das kannst du mehr oder weniger auf jede Aussage der AfD legen.
Und das ist halt ein Problem, weil die Menschen sich darauf dann ein Urteil bilden, ne? Weil sie ja sagen, habe ich jetzt gehört. Und dann widersprechen vielleicht auch zu wenig die Moderatorin oder der Moderator oder auch die anderen Talkshow-Gäste, die da sind. Vielleicht, weil man, wenn man widersprechen möchte, das vielleicht, also das wäre jetzt so mein Anspruch, halt mit den richtigen Zahlen, mit konkreten Daten und Fakten, die man dann zu diesem bestimmten Punkt nicht mit dabei hat, würde man gerne erwidern, kann das aber nicht und hält sich dann zurück. Und ich glaube, genau das ist das Problem, dass halt die AfD diese Inhalte so ungefragt, so ungeprüft und auch dann ungefiltert. Und da erwarte ich auch vom Journalismus. Also da erwarte ich von einer Karin Mioska, von einer Sandra Maischberger, von einer Maybrit Illner, von einem Markus Lanz. Wenn sie diese Menschen einladen, dann möchte ich, dass sie die stellen. Ja, also dass sie dann sagen, so pass mal auf, bei dem Punkt bleiben wir jetzt nochmal kurz. Sie haben alle einen Knopf im Ohr von der Regie. Und dann erwarte ich auch, dass die Regie dann auch nochmal Infos reinspielt für die Moderatorinnen und Moderatoren. Die können das vielleicht auch nicht alles im Kopf haben. Mhm. Aber das, glaube ich, ist jetzt unser Job, wenn wir die Leute einladen.
Aber das wäre ja technisch relativ einfach umzusetzen, ne? Also die Live-Sendung müsste man ja mit 2 Minuten Delay ausspielen. Und es ist ja heute schon so, dass eine KI mithören kann. Diese KI kann man ja auch lokal mit Daten füttern. Also es muss ja gar nicht ChatGPT sein, sondern dass man die wirklich mit eigenen eigenen, in Anführungszeichen, Fakten gefüttert hat und dass das dann letztendlich abgearbeitet wird und dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn eine Lüge ausgesprochen wird, dann wird das Bild halt in einem anderen Ton hinterlegt oder wird die ausgegraut oder irgendwie so etwas. Also technisch wäre das schon möglich. Ich glaube nur, ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen zu verschwörungstheoretisch ist, aber die Öffentlich-Rechtlichen, die leben da ja auch von. Also wenn man sich das mal anschaut, wir haben jetzt mit dem Podcast so viel Reichweite bekommen, weil er einfach polarisiert hat. Wir haben diesen Podcast nicht gemacht, weil wir polarisieren wollten, sondern es war einfach unsere Meinung und haben da Dinge rausgeschnitten, die wir glauben, okay, die könnte Hörer und Hörerinnen so ein bisschen ansprechen. Und so ist das ja auch. Also wenn es irgendwie eine Schlagzeile bei Lanz gibt, die so ein bisschen kontrovers ist, dann schafft das halt einfach viel mehr Reichweite als so eine Harmoniesendung, wo alles irgendwie vernünftig läuft, wo nicht angeeckt wird. Und das ist das, da funktioniert das System an der Stelle nicht, finde ich.
Das ist aber, glaube ich, auch das Problem, was so die Lokalzeitung und Presse zum Beispiel gerade vorfindet. Also du musst irgendwie von dem berichten, was regional passiert, aber irgendwie gerade im Online-Journalismus geht es dann nur nach Klickzahlen und dann kannst du nicht einfach schreiben, der Karnickelzüchterverein trifft sich, sondern da musst du schreiben, keine Ahnung, Ramla Petler durch den Zaun. So, ja. Und dann denkt man so, ui, okay, was hier denn passiert? Da muss ich mal raufklicken, das muss ich mal lesen.
Ja.
Am Ende steht im Text das Gleiche, aber die Überschrift zieht halt. Und wir sehen das jetzt auch häufiger, dass in den Lokalzeitungen die Online-Überschriften nicht die Überschriften sind in der Printausgabe. Ganz interessant, weil die nämlich in der Printausgabe deutlich neutraler sind, so nach dem Motto, naja, der Leser und die Leserin hat das Printjournal sowieso vor sich liegen, jetzt kann er nicht mehr weglaufen, dann muss er den Text sowieso lesen. Während wenn du online schaust, dann bist du ja darauf angewiesen, dass du eine griffige Headline hast, damit die Leute sagen, ui, das muss ich jetzt aber lesen.
Ja.
Und ich finde das gefährlich, dass wir auf dem Weg dahin sind. Ich habe aber auch keine wirkliche Idee, wie wir das wieder umgedreht und umgeswitcht bekommen. Weil ich merke das ja auch so in der Gesellschaft, dass dieses Polarisieren, auch wenn man im privaten Umfeld unterwegs ist, das muss immer gleich so ein Knaller sein, damit es irgendwie überhaupt noch interessant ist.
Ja.
Und wenn wir nochmal kurz zurückkommen auf die Öffentlich-Rechtlichen und auch auf die AfD, da fällt mir ein, dass es jetzt vergangene Woche die Sendung gab, Karin Mioska und Alice Weidel war zu Gast.
Mhm.
Und Alice Weidel durfte relativ viel sagen. Karin Mioska hat immer mal wieder widersprochen, hin und wieder auch nicht. Und ich habe dann gedacht, so, na, wo geht diese Sendung wohl hin? Was darf Alice Weidel so alles auch unwidersprochen rausgeben? Und das Konzept der Sendung ist ja, dass danach noch Gäste dazukommen.
Mhm.
Und dann war Hildegard Müller noch da. Die ist ja eine wichtige Figur aus der deutschen Wirtschaft.
Mhm.
Und Robin Alexander, Journalist von der Welt. Da habe ich gedacht, okay, die beiden sortieren das hin und wieder wahrscheinlich auch ein. Und sie haben dann vor allen Dingen über die miserable Wirtschaftspolitik der AfD gesprochen und wie schädlich das Parteiprogramm für Deutschland ist, wenn die AfD das umsetzen würde, so aus dem Euro austreten oder aus der EU auch austreten und alles hier nur noch national denken, obwohl wir ja so ein großes Exportland sind und so weiter. Und man hat gesehen, man kann die AfD stellen mit Argumenten, ohne dass man vielleicht den Faktenchecker gleich dabei braucht, weil Hildegard Müller war richtig stark drin im Thema. Die hat Alice Weidel komplett an die Wand gespielt. Also deshalb kann ich empfehlen, das sonst einfach auch nochmal nachzuschauen.
Mhm.
Und man merkte dann auch, die souveräne Art von Alice Weidel nahm im Laufe der Sendung immer mehr ab, weil sie nämlich nicht einfach nur noch ihre Phrasen dreschen konnte, sondern Hildegard Müller ist komplett ruhig geblieben, hat sich auch nicht außer Fassung bringen lassen, weil Alice Weidel ja häufig dann auch unterbricht und einfach irgendwie mal reinredet. Die hat das total souverän gemacht und hat mir richtig gut gefallen. Und Robin Alexander hat das dann auch immer noch mal so ein bisschen einsortiert und alles sehr unaufgeregt.
Ja.
Wo ja viele, auch gerade aus unserer Partei, wir beide wissen das, wenn das Wort AfD fällt oder irgendwie so dieser Rahmen, dann wird es gleich hektisch.
Ja.
Und ich glaube, davon profitiert die AfD auch. Also einfach mal ein bisschen ruhiger. Und also wir dämonisieren die auch selber noch hoch. Und das heißt nicht, dass sie nicht schlimm ist, das will ich damit nicht sagen. Aber wir befeuern diesen Hype dann noch.
Ja.
Und das finde ich schwierig. Und damit kann sie natürlich auch ihre ganzen Unwahrheiten immer weiter streuen. Und das natürlich, um jetzt auch wieder aufs Thema zurückzukommen, dann natürlich auch mit russischer Unterstützung und russischer Hilfe, weil für Russland ist es ja toll. Hauptsache ja. Deutschland ist irgendwie destabilisiert und wir destabilisieren, wenn wir Deutschland irgendwie ins Wanken bringen, ganz Europa. Nur das passt Russland ja ganz wunderbar in den Kram,
ja.
Ne?
Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Und man hatte jetzt, ich habe dir jetzt aufmerksam zugehört, mache ich immer, aber jetzt besonders. Du hast Alice Weidel gesagt, du hast souverän gesagt und du hast Karin Mioska gesagt. Und daraus könnte man jetzt tatsächlich ein Snippet schneiden. Und wenn man dann Sina Beckmann, Landtagsabgeordnete der Grünen, sagt das wäre etwas, was, das würde explodieren, ne? Und das ist einfach die Macht der Medien letztendlich. Also wie sehr und wie schnell man da auch was hinkriegt, was irgendwie Reichweite erzeugt. Und das verselbstständigt sich dann auch schnell. Deswegen ist es einfach immer wichtig, Kontext herzustellen. Kann das passen? Macht das Sinn und sich dieses ganze Video zum Snippet nochmal anzuschauen. Das ist unheimlich wichtig, aber es ist ja für uns auch gar nicht so einfach, anständig zu bleiben, sage ich mal. Weil wir wollen natürlich auch Reichweite generieren. Und wenn wir würden ja, klar, wir können irgendwie ein Snippet teilen, wo wir zu Anfang sagen, Mensch, Sina, war alles schön und so weiter. Dann gucken sich das irgendwie 80 oder 90 Leute an bei Instagram. Aber wenn man jetzt etwas nimmt, was so ein bisschen aneckt, dann hast du direkt ein Vielfaches der Reichweite. Das heißt, was macht man? Ne? Weil wir möchten ja auch gerne eine Stimme haben, wir wollen die Leute informieren. Also wo ist der Punkt, wo man sagt, da gehe ich mit, um Reichweite zu generieren, um für die gute Seite der Macht zu kämpfen, sage ich mal. Und wo nimmt man sich ein bisschen zurück und sagt, okay, ich möchte das jetzt wirklich so machen, dass es einfach passt und ich in den sozialen Medien keinen falschen Eindruck erwecke. Das ist unfassbar schwierig.
Dann muss ich jetzt auf jeden Fall noch einen Snippet-Text produzieren. Ich finde weder die AfD noch Alice Weidel souverän und ich finde sie auch nicht sinnvoll für Deutschland. Man sollte sie nicht wählen und sie ist vor allen Dingen auch wirtschaftsschädlich für unsere Exportnation.
Ja.
Das ist jetzt der Text des Snippets und ich hoffe, du hast aber vollkommen recht. Da muss man wirklich aufpassen, wo man ist, was man sagt, weil dann hast du diese einzelnen Wörter und dann schneidest du einfach irgendwas, nimmst irgendwo was raus, klatscht das wieder zusammen und dann hast du komplett einen neuen Kontext. Mhm. Und dann bin ich das, die das gesagt hat. Man hört meine Stimme, man sieht mich auch jetzt im Video. Ja. Und dann so, ja, hier, Sina Beckmann hat das gesagt. Also ist die AfD doch irgendwie offensichtlich wählbar. Das meint sie ja so, weil ist ja so gesagt worden. Ja. Dabei erkennen so wenig Menschen, dass das dann fingiert ist, dass das zusammengeschnitten ist. Und das ist wirklich gefährlich.
Und sie wollen es auch nicht erkennen, ne? Also ich bin da bei TikTok wirklich in so ein Rabbit Hole abgestiegen und habe auf einmal Aussagen von Robert Habeck gehört, wo ich gedacht habe, es kann nicht, ne? Und das sind, gerade bei TikTok erzielt sie auch sehr, sehr schnell sehr, sehr große Reichweite. Und das ist dann nicht irgendwie ein Video mit 300 oder 400 Views, sondern sprichst du teilweise von 30.000, 40.000 Views und unendlich vielen Daumen nach oben.
Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, was so alles Schlimmes von Russland rüberschwappt. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ertragen wir das eigentlich quasi alles oder gibt es da auch irgendwas, was man dagegen tut? Und dann habe ich entdeckt und recherchiert, dass wir eine Arbeitsgruppe haben. Diese Arbeitsgruppe heißt AG Hybrid, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Genau, also ein ganz unspektakulärer Name. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass Innenministerium mit dem Auswärtigen Amt zusammenarbeitet, dass die Sicherheitsbehörden eingeschaltet sind, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch der Bundesnachrichtendienst. Und die sollen diese hybriden Angriffe auf Deutschland eben feststellen und verschiedene Strategien entwickeln, wie man gegen diese illegitime Einflussnahme irgendwie rankommt. Ne? Das gibt es, das ist da. Also da wird natürlich nicht viel drüber berichtet, weil das läuft ja auf einer doch eher geheimen Ebene. Mhm. Aber das habe ich gefunden, dass das passiert und das läuft ja alles unter der Federführung des Innenministeriums in Berlin und das ist ja auch völlig richtig. Und man hat dann gesagt, okay, das reicht aber noch nicht, weil das passiert ja seit 2014, wie ich vorhin schon sagte. Ne? Seit der Annexion der Krim hat sich Russland dann gesagt, wir können ja mal gucken, was wir da noch alles machen können, wie wir destabilisieren können. Und damals hatten wir ja noch Angela Merkel als Kanzlerin, die ja auch, ich möchte jetzt nicht sagen, jetzt muss ich auch schon wieder aufpassen, dass wir da keinen Snippet draus machen. jetzt hast du mich echt am
das
Haken
war nur ein
hier.
Beispiel, ne?
Ja, war, ja, aber du hast ja vollkommen recht. Also sag mal so, wir haben Russland da nicht so viel widersprochen, ne? Mhm. Also so, wir haben ja gesagt, auch Angela Merkel und Deutschland so Nord Stream 2, das ist ja auch eine recht sinnvolle Sache, das wollen wir auf jeden Fall noch weiter mitmachen, also noch mehr Gas aus Russland beziehen. Nur die Grünen haben sich seinerzeit schon dagegen positioniert, haben gesagt, nee, das können wir nicht machen, das können wir nicht mittragen. Das war damals schon Fakt. Das heißt also, es geht schon relativ lange, dass Russland sich sagt, wir wollen Deutschland destabilisieren. Das nutzt uns als Staat. Und wenn man sich mal anschaut, dass das jetzt halt ja schon seit über 10 Jahren läuft, mit was für einer Strategie und Kampagne man daran arbeitet, das ist wirklich, also es hat ja eine Größe. Das ist wirklich faszinierend. Und da hat man sich gesagt, okay, diese Arbeitsgruppe, also diese AG Hybrid reicht nicht aus. Und Anfang des Jahres 2024 hat das Bundesinnenministerium dann noch den Aufbau einer Taskforce zur Früherkennung von Desinformationskampagnen angekündigt. Und die ist dieser Arbeitsgruppe Hybrid untergeordnet. Also du kannst schon sehen, das Thema hat auf jeden Fall ja Hochkonjunktur, das hört sich irgendwie auch doof an, aber ist ja so. Also man hat es auch wirklich als Problem identifiziert und muss und will dagegen vorgehen. Mhm. Das finde ich erstmal gut. Mhm. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, das ist ein bisschen wie beim Doping. Also irgendjemand erfindet eine neue Substanz und du rennst als Dopingbehörde hinterher, weil du musst sie ja erstmal nachweisen. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier läuft das auch so.
Und wir können den Kampf nicht gewinnen, weil, also ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, aber weil wir einfach fair spielen. Und das würde ich gar nicht verurteilen, das ist genau richtig so, das sollte man machen. Aber dadurch, dass, also unsere Bundesregierung, gehe ich jetzt einfach mal von aus und hoffe es, wird ja niemals gezielt Desinformationskampagnen zum Thema Russland starten. Wobei wir müssten ja eigentlich, Desinformation ist ja gar nicht nötig, wir müssten ja einfach nur Informationskampagnen starten, das wäre ja schlimm genug. Aber zurück anzugreifen, wie man das in einem, oder sich zu verteidigen, wie man es in einem Krieg machen würde,
Ja, oder, jetzt werfe ich dein Wort ein, ja. Medienkompetenz, dass wir die Menschen in Deutschland, nämlich, und wenn es, keine Ahnung, ein 30-Sekunden-Spot vor der Tagesschau ist,
genau,
dass, ja. dass man die Menschen darauf aufmerksam macht, bitte passt auf, überprüft, was ihr seht, und das natürlich irgendwie in einem ansprechenden Video, dass die Leute auch Lust haben, sich das dann anzuschauen. Mhm. Damit du die Menschen erstmal darauf aufmerksam machst, da läuft was. Und zwar im Hintergrund, ohne dass du das mitbekommst.
Genau. Und ich finde, jeder und jede kann was tun, weil es ist so wie man irgendwie sagt, support your locals, also kauf beim Biohof nebenan oder kauf nicht bei Amazon, geh in die Stadt und hol dir da was. So können wir es tatsächlich auch online tun, weil es ist halt so, man konsumiert Inhalte und es ist so, dass man ja in der Regel nur kommentiert, wenn man unzufrieden ist. So ist der Mensch nun mal. Also wenn du wirklich zufrieden irgendwo rausgehst, dann sagst du selten Daumen nach oben oder bewertest. Wir können halt als Privatperson sagen, wenn uns Inhalte gefallen, also jetzt zum Beispiel von den Grünen Friesland oder wenn wir eine Berichterstattung von der ARD haben oder Markus Lanz, dann haben wir es ja in der Hand, da einen Daumen hoch zu setzen und einen Kommentar abzusetzen und sagen, gute Berichterstattung, danke für den differenzierten Bericht, das abzuspeichern und das an Freunde und Bekannte zu schicken. Wenn wir das machen würden und diese Zeit nutzen würden, das muss man ja gar nicht 10, 15 Mal die Stunde machen oder am Tag, wenn man sich das einmal am Tag vornimmt, wenn man etwas sieht und sagt, okay, das bewerte ich jetzt mal, das schicke ich an Bekannte raus, dann hätten wir schon eine unfassbare Reichweite.
Und wir würden wieder was an der Medienkompetenz tun, weil das schult genau. ja auch. Weil was ich mir wünschen würde, ist, dass wenn Menschen irgendwo etwas lesen oder etwas sehen, vor allen Dingen im Internet, dass sie vielleicht so wieder, es gibt immer dieses Stichwort gesunder Menschenverstand, dass man den quasi nochmal eben wieder anschaltet quasi oder benutzt und sagt, wirklich jetzt? Also so nach dem Motto, okay, Robert Habeck ist vielleicht manchmal nicht so, dass ich sage, okay, ich bin jetzt sein Fangirl oder Fanboy, aber der sagt doch nicht, Haustiere sollen verboten werden. Und dass man dann vielleicht nochmal eben guckt, nochmal kurz ein, zweimal googelt, das dauert ja gar nicht lange, da stellt man fest, okay, ist gar nicht so gesagt worden. Es gibt diese Seiten, haben wir vorhin schon auch kurz von gesprochen, zum Beispiel Korrektiv, die auch immer wieder Aussagen auch im Internet überprüfen und sagen, stimmt das nicht, und die das dann einfach recherchieren, wo man dann auch nochmal nachschauen kann, stimmt das wirklich, ist das die Wahrheit?
Ja.
Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt und das können wir alle zusammen machen, zu Hause, wenn man auf dem Sofa sitzt, hier so Second-Screen-Modus, du hast halt deinen Fernseher gerade laufen, hast aber auch dein Handy in der Hand, dann kann man das auch nochmal eben nebenbei sich anschauen und hat dann wirklich einen Fakt, und das finde ich wichtig, bevor man nämlich die Unwahrheit weitererzählt. Das ist nämlich ein großer Punkt.
Und es macht auch Spaß, ne? Tatsächlich, wenn man sich irgendwas anguckt und wenn man dann live den Bullshit entlarvt und sagt, okay, ich gucke das mal hier, stimmt nicht, wie kann das jetzt sein? Und dann googelt man eben. Ich habe das so gemacht, dass ich habe irgendwie einen Lesezeichenordner und habe mir so für mich verifizierte Quellen aufgeschrieben. Zum Beispiel Spiegel und Handelsblatt, und das sind so 4 oder 5 Blätter, die ich regelmäßig lese und wo ich meine Informationen rausziehe, wo ich mich vorab damit beschäftigt habe, wo ich weiß, okay, da stecken keine Unternehmen hinter, die ich nicht unterstützen möchte. Und wenn ich irgendetwas sehe, schaue ich danach und gucke, ob es letztendlich passt.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich so ein paar Eckpfeiler, ich will jetzt nicht sagen Eckpfeiler der Wahrheiten setzt, aber wo man sich selber dann und das, was man vielleicht woanders gelesen hat, nochmal überprüfen kann. Ich glaube, das ist ganz gut. Weil am Ende ist es oft auch so, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Und insofern ist es ganz gut, wenn man sich wirklich in unterschiedlichen Medien und Quellen dann seine Informationen holt und das dann selber für sich ein bisschen einsortiert. Und man sieht ja, dass diese Posts auch gerade aus Russland diese Bots, die laufen, die sollen uns ja irgendwie verunsichern und die sollen uns ja teilweise auch, ich möchte mal sagen, fast mundtot machen, ne? Also dann hast du das gelesen, dann ist das ein Fakt und der ist jetzt geschaffen und so, oh mein Gott, dann ist das so. Und in Russland ist es so, und ich habe es heute erst gelesen, das ist so schockierend, deshalb muss ich das hier mal kurz einwerfen, da wirst du dann halt nicht mundtot gemacht, sondern da wirst du dann getötet. So ist das zum Beispiel Vadim Stroikin passiert, das ist ein russischer Liedermacher und der hat sich öffentlich dazu positioniert, dass er den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, nicht in Ordnung findet, und das darfst du in Russland ja nicht sagen. Und ja, dann sind die vom Staat, vom Kreml, mal bei dem Liedersänger zu Hause aufgetaucht. Die wollten den angeblich festnehmen und er hat angeblich darum gebeten, dass er noch einen Schluck Wasser trinken kann und ist dann angeblich in die Küche gegangen und 5 Minuten später fand man ihn 10 Stockwerke tiefer, weil er wohl aus dem Fenster gesprungen sei. Das kann man sich mal selber überlegen, was man von dieser russischen Berichterstattung glaubt. Und das passiert halt auch. Das wird halt einfach gemacht und das muss man sich vor Augen halten. Das ist nicht einfach nur irgendein Spiel und wir haben diesen Podcast angefangen, dass ich gesagt habe, ich fühle mich hier wie in einem James-Bond-Film. Der hat immer ein gutes Ende. Das hier hat kein gutes Ende. Das ist die Wirklichkeit und wir müssen alle unsere Augen aufhalten.
Und es wird noch schlimmer, weil es ist so, dass wir ja immer mehr junge Menschen haben, die auf KI setzen, was ich wirklich gut finde, aber wo Bots in den sozialen Medien unterwegs sind, da sind halt auch natürlich Bots in der KI unterwegs. Und wenn du jedes Ergebnis letztendlich, das du nutzt bei ChatGPT, damit trainierst du die KI. Und wenn du damit weiterarbeitest, dann denkt die KI erstmal, das ist ein gutes Ergebnis oder du hast auch die Möglichkeit, einen Daumen nach oben zu geben oder du kannst dich so bedanken und dass das gut ist. Und wenn du da Menschen drauf ansetzt, dann kannst du die Geschichte verändern. So. Und wenn du dann ein Referat schreibst und sagst, schreib mir mal was zu 1945 zusammen oder bewerte mal das ein oder andere historische Ereignis, dann hast du da auf einmal ganz, ganz neue Wahrheiten. Und das ist noch viel, viel gefährlicher als diese Social-Media-Geschichte.
Also ich glaube, wir wollen gar keine Angst machen mit dem Podcast, das muss man an der Stelle, glaube ich, auch mal sagen, sondern wir wollen einfach nur mal ein bisschen aufklären, wollen euch mal aufzeigen, was da eigentlich gerade so passiert und auch schon seit längerem passiert im Netz, in euren Social Media Konten. Also achtet da drauf, hinterfragt, was ihr lest, was ihr seht. Also auch gar nicht, wenn ihr jetzt irgendwie Grünen-Sympathisantin seid und ihr lest irgendwas, keine Ahnung, von der CDU, dass ihr sagt so, hä? Kann ich mir das vorstellen, dass das passiert ist oder eben von der SPD oder so, sondern also wirklich auch parteiübergreifend, weil es geht halt darum, Unsicherheit zu streuen. Und das ist das, was Russland macht, was sie wollen, weil sie wollen Deutschland destabilisieren, sie wollen Europa destabilisieren, damit sie mit ihren eigenen, auch geopolitischen Ideen weiter vorankommen. Dazu nützt es Putin, wenn überall Unruhe ist. Und deshalb machen die das. Und ich glaube, dafür war unser Podcast heute gut. Also wir haben ja die ganze Zeit immer nur Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf und am Ende ist dieses Thema jetzt ja auch wieder ein Wahlkampfthema.
Ja.
Aber ich glaube nochmal von einer ganz anderen Seite und ich bin auch hier wirklich richtig gespannt, was die Rückmeldung angeht zu diesem Podcast, weil ich glaube, jede und jeder von uns hat vielleicht schon mal so eine Situation gehabt, wenn er jetzt drüber nachdenkt, was ist mir da denn eingespielt worden? Ne? Mhm. Also was hat denn die KI bei Instagram mir jetzt hier raufgebracht? Und nee, das kann ich ja gar nicht glauben. Und alleine dafür ist es wichtig, diesen Podcast dann auch gemacht zu haben und dieses Thema Medienkompetenz, was dir ja so wichtig ist, dann auch nochmal zu schärfen. Darum geht's ja. Immer wieder das Bewusstsein, hinterfrag das mal, überprüf das mal.
Ja, und ich hoffe, das ist jetzt alles nicht so schlecht weggekommen, weil ich habe ja schon gesagt, ich bin ein Riesenfan von und gerade wir profitieren ja auch mit dem Podcast von der Reichweite. Das heißt, wir kommen mit Menschen ins Gespräch, wir haben die Möglichkeit, so ein bisschen bekannter zu machen, kriegen tolles Feedback. Das wäre ja ohne das Internet gar nicht möglich und es gibt halt so viele positive Beispiele, die man dazu nutzen kann. Gerade wir Grüne haben ja maßgeblich von der Online-Kampagne von Robert Habeck profitiert, die ja über die sozialen Medien gespielt wurde. Sonst hätten wir niemals so viele neue Mitglieder bekommen. Es gibt dutzende Spendenaktionen, die nur durch Social Media letztendlich Fahrt aufgenommen haben und so weiter. Es gibt Spenden, Aufrufe, genau, habe ich schon gesagt, oder wenn Tiere vermisst werden oder wenn irgendwelche Fälle gelöst werden sollen. Also Social Media und das Internet ist grundsätzlich eine tolle Sache, aber ich glaube, es wird immer wichtiger, die Dinge, die man sieht, halt auch zu hinterfragen.
Punkt. Schöner Schlusssatz, finde ich, Manuel. Und unser Podcast Politik aufs Ohr wäre ja nicht unser Podcast, wenn wir nicht noch das plattdeutsche Sprichwort hätten. Und wenn ich gewusst hätte, dass dein Wort des Tages Medienkompetenz ist, dann hätte ich mein Sprichwort darauf angepasst. Wobei, ich finde, es passt dann ja doch irgendwie. Ich habe mal überlegt, wir reden hier über Desinformation, wir reden über Unwahrheiten. Und für Unwahrheiten und für Lügen und dummes Zeug gibt es ja auch im Plattdeutschen ganz nette Wörter. Da hört sich das alles dann nicht so schlimm an.
Ach, stimmt.
Da habe ich mir überlegt, also man könnte ja so einen Satz dann auch mal zusammenbasteln mit vertell mal nicht so viel dumm Tüch und Tünkrams, denn Lügen hebt korte Beine. Also erzähl bitte nicht so viel dummes Zeug und Unwahrheiten, weil Lügen haben kurze Beine und holen dich ein. Und man sieht ja, auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk und viele andere Institutionen bringen das ja immer wieder ins Tageslicht. Und das stimmt mich dann doch noch positiv, dass diese ganzen Lügen und Desinformationskampagnen am Ende auch immer wieder aufgedeckt werden.
Ich glaube auch. Guter Spruch, präge ich mir ein für den Wahlkampfstand.
Dummen Tüch und Tünkram.
Ja. Vielen Dank, Sina. War sehr, sehr informativ. Ich habe wieder sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank für den Austausch.
Danke dir, Manuel, und danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr wollt, gebt uns 5 Punkte oder wie viel auch immer. Und wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, immer gerne her damit. Wir freuen uns drauf.
Da schließe ich mich an. Tschüss, Sina.
Tschüss, Manuel.